Gottes. Da hörten sie ihn reden und sie folgten Jesus nach. Da wird Andreas ein Nachfolger des Herrn Jesus. Und dann heißt es von ihm, dass er zuerst seinen eigenen Bruder Petrus findet und zum Herrn Jesus führt. Insofern vielleicht eine interessante Sache, weil beide, der Jesus hatte zu den Jüngern gesagt, sie sollten Menschenfischer werden. Petrus war ein Menschenfischer geworden, der mit dem Netz gefischt hat, während Andreas als Menschenfischer mehr mit der Angel unterwegs war. Andreas war jemand, der immer wieder im Neuen Testament einzelne Personen zu dem Herrn Jesus führte. Zuerst seinen eigenen Bruder, dann den kleinen Knaben bei der Speisung der 5000, später die Griechen, die sagten, wir wollen Jesus sehen. Während Petrus in der Apostelgeschichte bei seiner Predigt kamen Tausende zum Glauben. So gibt es auch heute unterschiedliche Art und Weise, wie wir Menschenfischer sein können. Es gibt solche, denen der Herr die Gabe und den Auftrag gegeben hat, das Evangelium zu verkünden, viele Menschen zu erreichen. Andere sind mehr auf der persönlichen Weise tätig. Und Andreas, der als Jünger weniger in Erscheinung tritt, er war das Werkzeug, seinen eigenen Bruder, den späteren Apostel, zum Herrn zu führen. Welchen Auftrag hat Petrus von seinem Herrn bekommen? Ich erinnere an drei Stellen in Lukas 22, wo der Herr Jesus Petrus gegenüber davon spricht, dass er, Petrus, seinen Herrn verleugnen würde. Da sagt er auch, bist du einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder. Das heißt, der Herr sagt, du wirst einen Auftrag bekommen von mir, deine Brüder im Glauben zu stärken. Und in Johannes 21, wo Petrus inmitten seiner Jünger noch einmal wiederhergestellt wird, wo der Herr ihn dreimal fragt, liebst du mich? Das erste Mal hat er ihn gefragt, liebst du mich mehr als diese anderen Jünger? Denn das hatte Petrus gesagt. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Für die anderen kann ich die Hand auch nicht ins Feuer legen, aber was mich betrifft, ich bin der Letzte, der noch da ist, glaubte er. Er sagt, ich bin bereit für dich ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ja, genau das wird Petrus tun. Er wird für den Herrn ins Gefängnis und in den Tod gehen. Aber nicht in eigener Kraft. Er musste noch eine Lektion lernen. Aber als er dann dort mit dem Herrn zusammen am See sitzt, an der Auferstehung, und der Herr ihm diese drei Fragen stellt, da sagt Petrus, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann fragt er ihn noch zweimal. Und beim dritten Mal hat Petrus die Frage nicht mehr mit Ja beantwortet. Wenn der Herr uns immer wieder dieselbe Frage stellt, wird er sicherlich nicht immer dieselbe Antwort hören wollen. Beim letzten Mal sagt Petrus nur noch, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und dann gibt er ihm diesen dreifachen Auftrag. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Petrus hat ganz offenkundig einen Hirtendienst gehabt, die Herde zu weiden. Der Herr sagt ihm gewissermaßen dadurch, Petrus, wenn du mich liebst, dann kannst du das unter Beweis stellen. Nicht indem du davon redest, wie vorher, sondern indem du denen dienst, die meinem Herzen so wertvoll sind, meine Schafe, meine Lämmer, sie zu weiden und zu hüten. Und das tut er ganz besonders auch in den Briefen, die er geschrieben hat. Dann war er der Apostel der Beschneidung, das heißt der Apostel für die Juden in besonderer Weise. Galater 2 berichtet Paulus davon, dass sie untereinander einig wurden, dass Paulus zu den Nationen, zu den Heidenvölkern gehen würde, während Petrus in erster Linie seinen Dienst unter den Judenchristen jener Zeit getan hat. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Wer waren die Empfänger, die diesen Brief bekommen haben? Es waren Gläubige, also Christen aus den Juden, die in der Diaspora, in der Zerstreuung lebten, in verschiedenen Gebieten und Ländern. Im ersten Brief werden sie so bezeichnet, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Im zweiten Brief wird das nicht nochmal ausdrücklich erwähnt, aber es wird ganz deutlich, aus diesem Vers in Kapitel 3, dass es der zweite Brief ist, den Petrus an dieselbe Empfängergruppe schreibt. Also Menschen, die wie Petrus selbst aus dem Volk der Juden gläubig geworden waren an den Herrn Jesus. Warum schreibt er Ihnen diesen Brief? Was ist der Anlass dieses Briefes? Der Brief ist einerseits eine Ermunterung für die Gläubigen in ihren schwierigen Umständen, denn sie waren ja in zweifacher Hinsicht Fremdlinge. Sie waren einmal für ihre eigenen Volksgenossen Fremdlinge geworden, weil sie sich zum Christentum bekannten, und sie waren in den Ländern, wo sie lebten, außerdem Fremdlinge, weil sie als Flüchtlinge in der Zerstreuung dorthin gekommen waren. Er ermuntert sie, aber andererseits gibt er ihnen auch eine Warnung mit. Dieser Brief zeigt ein prophetisches Bild der Zustände der Christenheit am Ende der Gnadenzeit. Das werden wir besonders in den zweiten und dritten Kapitel sehen. Wurde ja auch in der Einleitung schon darauf hingewiesen. Einerseits also will er den Gläubigen die Gewissheit vermitteln, das Reich Christi, an das sie glaubten, auf das sie warteten, wird kommen. Andererseits zeigt er ihnen, vorher muss das Verderben der Christenheit zur Vollendung kommen, wie das in diesem Brief dann vorgestellt wird. Wenn wir die beiden Briefe, die Petrus geschrieben hat, an dieselben Empfänger, kurz vergleichen in ihrer Hauptaussage, dann kommen im ersten Petrusbrief die Gefahren für den Gläubigen von außen durch Leiden, durch Verfolgungen. Er spricht in jedem Kapitel im ersten Brief von Leiden, die die Gläubigen erduldeten, um der Gerechtigkeit willen, um des Herrn Jesus willen. Er spricht von dem Feind, der wie ein brüllender Löwe umhergeht, Verfolgung auslöst, das erlebten sie ja, da kommt die Gefahr von außen. Im zweiten Brief kommt die Gefahren von innen, durch falsche Lehrer, die inmitten der Christenheit auftauchen, und durch Spötter, die das Kommen Christi leugnen. Wir werden das sehen. Aber das zeigt uns eine Situation, die auch heute noch in gleicher Weise vorhanden ist. Gefahren für den Christen von außen durch Verfolgungen und Widerstand, in manchen Ländern mehr als in anderen, und eben die Gefahren von innen. Satan, der Feind, hat immer versucht, das Werk Gottes entweder von außen zu zerstören oder von innen zu korrumpieren, oft mit Erfolg. Aber damit das nicht gelingt, hat eben Petrus hier den Gläubigen diesen Brief geschrieben. Wenn wir kurz zu Beginn eine Gliederung dieser drei Kapitel geben wollen, ein Überblick zum Einstieg. In Kapitel 1 geht es um das Leben aus der wahren Erkenntnis. Das Wort Erkenntnis kommt einige Male vor. Es geht immer um die Erkenntnis der Person des Herrn Jesus, die wahre Erkenntnis. Sie bewirkt, das ist Kapitel 1, Wachstum, geistliches Wachstum in dieser Erkenntnis. Allerdings müssen wir dafür Fleiß anwenden. Geistliches Wachstum kommt nicht von selbst. Wir werden das noch sehen. Und wie man in der Welt sagt, das ist geistlich nicht anders. Stillstand ist Rückschritt. Entweder wir wachsen geistlicherweise oder wir nehmen wieder ab. Und dafür ist Fleiß anzuwenden, damit das auch geschehen kann. Wir sehen das gleich nochmal. Die Basis aller Erkenntnis für den Gläubigen ist das Wort Gottes. Hier besonders das prophetische Wort, das in dem zweiten Teil dieses Kapitels dann noch einmal besonders erwähnt wird. In Kapitel 2 werden wir dann sehen, schildert er den Angriff auf die wahre Erkenntnis innerhalb der Christenheit und macht deutlich, dass diese Irrlehrer, die da auftauchten, das Gericht Gottes treffen wird. Wir werden das ja noch ausführlicher behandeln. Und er schildert den Gläubigen dort im zweiten Teil von Kapitel 2 die Merkmale dieser Irrlehrer, damit sie sie erkennen konnten an ihrem Verhalten. Und im dritten Kapitel geht es dann um die Erfüllung der wahren Erkenntnis. Er sagt, das, was ihr glaubt, wird sich in der Tat erfüllen. Erstens, der Herr wird kommen. Aber das bedeutet auch, dass der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts kommen wird. Für all jene, die diese Botschaft der Gnade, die das Christentum verkündet, nicht angenommen haben. Wenn wir jetzt ein wenig hineinschauen in diesen Brief, im ersten Kapitel, dann spricht Petrus, der sich hier Knecht und Apostel Jesu Christi nennt, redet er die Empfänger an als solche, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Das christliche Glaubensgut, das wir haben, ist erstens für alle Erlösten gleich, ob sie nun aus den Juden oder aus den Heiden kamen, ob sie nun Deutsche, Schweizer, Perser oder sonst was sind, spielt keine Rolle. Es ist der gleiche Glaube für alle. Deswegen nennt er ihn einen gleich kostbaren Glauben. Zweitens nennt er das Glaubensgut hier eben Glauben. Im Neuen Testament ist das Wort Glauben, hat eine unterschiedliche Bedeutung. Hier geht es um das, was wir glauben, um den Inhalt unseres Glaubens. Ihr habt, schreibt er diesen Juden, denselben kostbaren Glauben empfangen, ihr habt dieselbe christliche Wahrheit angenommen, wie auch ich und wie auch andere aus den Heiden. Auf dem Treffen der Ältesten und Apostel in Apostelgeschichte 15, wo es um die Frage ging, ob denn die Christen aus den Nationen jetzt erst Juden werden müssten, jüdische Dinge wie die Beschneidung und anderes annehmen müssten, da sagt Petrus auf jener Besprechung den Satz: Wir, die Juden, hoffen doch auf dieselbe Weise errettet zu werden wie jene, die aus den Nationen. Da stellt er sogar die Juden hinter die Nationen und sagt, wir können auch keinen anderen Weg gehen als die, zu dem Herrn Jesus zu finden. Es ist der gleiche Glaube, den sie annehmen. Und drittens nennt er diesen Glauben kostbar oder wertvoll. Deswegen hatten diese Menschen, diese Gläubigen, es auf sich genommen zu leiden für diesen Glauben, weil ihnen dieser Glaube an die Person des Herrn Jesus so wertvoll war, dass sie bereit waren, dafür Verfolgung, Schwierigkeiten und anderes auf sich zu nehmen. Eine Frage, die sich auch an unsere Gewissen richtet, ist das bei uns auch so? Dass uns der Glaube an den Herrn Jesus, das, was wir als die Glaubenswahrheit angenommen haben, so wertvoll ist, dass wir bereit sind, auch negative Konsequenzen auf uns zu nehmen, wenn es das notwendig ist. Als Petrus und Paulus damals, Petrus und Johannes vor den Juden standen und man sie bedrohte, sie sollten nicht mehr reden von dieser Person, da sagt Petrus, wir können von dem, was wir erlebt haben, nicht schweigen. Ein Satz, der mich oft berührt hat, denn wir können manchmal ganz gut schweigen, oder? Aber hier waren Menschen, die sagten, wir müssen diese Wahrheit weitersagen. Egal, was das für Konsequenzen hat. So kostbar, so wertvoll war ihnen dieser Glaube geworden. Und sie hatten diesen Glauben empfangen, sagt Petrus, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Das ist ein typischer Satz, der sich jetzt hier an die Juden richtet. Denn der Jesus hatte sich diesem Volk der Juden als ihr Messias offenbart, aber sie hatten ihn abgelehnt, sie hatten ihn nicht haben wollen, sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und wenn es jetzt aus diesem Volk der Juden welche gab, die ihn annahmen, die sagten, ja, das ist in der Tat der Messias, das ist der Herr, der Sohn Gottes, und ihn annahmen, dann war es nur gerecht von Gott, wenn er solchen Menschen diesen christlichen Segen schenkte, weil sie an den Herrn Jesus glaubten, den er gesandt hatte. Für uns, ich vermute mal, ich weiß es nicht, aber ich kenne euch ja nicht alle, dass hier nicht so sehr viele Juden anwesend sind. Wir sind ja wahrscheinlich alle aus den Nationen, aus den Völkern, den nichtjüdischen Völkern. Für uns ist alles nur Gnade. Wir hatten überhaupt keine Ansprüche anzumelden. Gott ist nicht gerecht, wenn er uns den Glauben schenkt, sondern das ist einfach Gnade, die wir nicht verdient haben, die wir aber umso mehr dankbar entgegennehmen. Aber diesem Volk gegenüber war es gerecht, wenn Gott sagt, ja, wenn ihr an den glaubt, den ich an mein Volk gesandt habe, den sie sonst alle verworfen haben, dann werde ich durch diese Gerechtigkeit euch diese Erkenntnis schenken. Und dieser Glaube, durch seine göttliche Kraft hat sie uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Da werden zwei Dinge erwähnt. Gott hat uns sozusagen für unser Glaubensleben alles geschenkt. Erstens zum Leben. Das meint hier das ewige Leben und das meint den Umgang, den wir haben, den verborgenen Umgang, wie es hier formuliert ist, mit göttlichen Personen, mit dem Vater, mit dem Herrn Jesus. Johannes in seinem Brief spricht davon, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Das ist ein verborgener Umgang, den der Gläubige hat mit diesen göttlichen Personen und wo Gott uns alles geschenkt hat, dass wir eine solche Gemeinschaft haben können mit Gott. Aber er hat uns auch alles geschenkt zur Gottseligkeit oder Frömmigkeit. Beides keine sehr modernen Worte. Vielleicht wissen wir gar nicht so genau, was das heißt. Aber das meint eben ein Leben unter den Augen Gottes, das sein Wohlgefallen findet. Das ist das, was Gott selig meint oder fromm im Sinne der Bibel. Und das ist wieder eben unser äußeres Verhalten vor den Menschen. Das, was Menschen an uns sehen, wie wir als Gläubige unseren Weg gehen. Derselbe Apostel Petrus hatte zum Beispiel im ersten Brief davon geschrieben, dass es die Menschen dieser Welt befremdet, wenn wir als Christen nicht mitlaufen zu ihrem Treiben. Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen können. Wie weit befremdet meine Mitmenschen etwas an mir? Und zwar nicht, weil ich so ein komischer Kauz bin, sondern weil mein Leben eben anders ist, weil sie das nicht verstehen, können sie auch nicht, aber es muss sie doch etwas befremden. Wenn in meinem Leben meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen gar nichts mehr befremdet, dann sollten bei mir wahrscheinlich die Alarmglocken angehen. Es kann gar nicht anders sein, wenn wir wirklich gottselig leben, nach den Gedanken Gottes, muss das andere Menschen befremden. Es muss Fragen auslösen, wie kommt das? Und dazu hat er uns alles geschenkt. Und beides gehört zusammen. Wie das hier, deswegen die Bilder hier, wie bei einer Uhr. Da gibt es einmal das Uhrwerk, das ist verborgen normalerweise. Meine, heute gibt es da Uhren, da ist Glas drin, da kann man das sehen. Aber normalerweise sieht man das Uhrwerk ja nicht. Man sieht aber die Zeiger. Aber wenn das Uhrwerk nicht funktioniert, wenn das da nicht stimmt, dann ist das mit den Zeigern, die zeigen dann auch nicht die richtige Uhrzeit an. Das heißt, wenn unser verborgener Umgang mit Gott, mit dem Herrn Jesus nicht in Ordnung ist, dann wird auch unser Zeugnis nach außen hin nicht in Ordnung sein können. Umgekehrt, wenn dieses Uhrwerk tadellos funktioniert, aber die Zeiger abgebrochen sind, kann auch keiner was damit anfangen mit der Uhr. Es mag ja sein, dass ich vielleicht in meinem persönlichen Leben mit Gott mir nichts vorwerfe, dass ich da ein Gebetsleben führe, dass ich Gottes Wort lese, aber die praktische Verwirklichung nach außen, da hapert es dran. Nein, er sagt, Gott hat uns für beides, sowohl für den Umgang, den wir haben mit dem Herrn, als auch für das Zeugnis nach außen, hat Gott uns alles gegeben, was nötig ist, damit wir ein solches Leben führen können zu seiner Ehre und Gnade. Und dieser Herr hat uns, heißt es, berufen durch Herrlichkeit und Tugend. Er hat uns in seine Nachfolge berufen und da nennt er wieder so zwei Worte, durch Herrlichkeit und Tugend. Das sind alles so Worte in der Bibel, biblische Ausdrücke, die wir nicht so jeden Tag benutzen, wo wir uns fragen müssen, was meint er damit? Und es sind wieder zwei Triebfedern sozusagen, die uns befähigen, zur Ehre des Herrn hier auf dieser Erde zu leben. Das erste, die Herrlichkeit, das ist das Ziel unserer Reise, das ist das, was vor uns liegt. Die Herrlichkeit bei Gott im Himmel, das ist das, was wir erwarten und das zieht uns sozusagen. Es ist eine Triebkraft von vorne, die uns zieht auf diesem Weg. Während die Tugend oder geistliche Energie, wie man das auch übersetzen kann, die entwickelt sich auf dem Wege dorthin, sie schiebt uns sozusagen von hinten. Früher gab es in den Schweizer Bergen, ich meine in Ostfriesland gibt es keine Berge, aber ich weiß noch, wie die aussehen. Und da gab es so Bahnen früher, Bergbahnen, die hatten vorne und hinten eine Lok. Die eine hat vorne gezogen, das reichte aber nicht die Kraft. Und dann gab es noch eine, die von hinten geschoben hat. Das wäre so ein Bild für das, was wir hier finden. Wir haben einerseits etwas vor uns, die Herrlichkeit des Himmels, die uns sozusagen zieht. Das Verlangen im Hinblick auf die Zukunft, aber dann diese geistliche Energie, die wir anwenden, auf dem Wege, die schiebt uns sozusagen von hinten. Beides sind Triebfedern, die uns geschenkt sind, um auf dem Wege des Glaubens hier in dieser Welt zur Ehre Gottes zu leben. Und dann sagt er, damit ihr dadurch Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Und hier ist es eben wichtig zu verstehen, wie Petrus denkt und redet. Durch die Neugeburt, die der Gläubige erlebt hat, sind wir grundsätzlich Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Das ist mehr so, wie Paulus uns das darstellt. Aber Petrus, der Hirte, denkt immer an die Praxis in seinem Brief. Wie sich das zeigt. Er sagt, wenn ihr denn so lebt, durch diese Dinge angetrieben zur Ehre Gottes, dann werdet ihr praktischerweise Teilhaber der göttlichen Natur. Dann wird man das sehen, was ihr grundsätzlich im Glauben besitzt, was aber dann auch in der Praxis eures Lebens sichtbar wird. Wir werden das auch an anderen Stellen finden, dass Petrus nicht so sehr wie Paulus jetzt die grundsätzliche Lehre vorstellt, sondern die Praxis, die das in unserem Glaubensleben hat. Das, was den Hirten eben interessiert. Während der Lehrer beschäftigt ist mit der Lehre, dass der Gläubige die Wahrheit Gottes versteht, ist der Hirte damit beschäftigt, dass das auch in der Praxis des Lebens sichtbar wird, dass man auch da etwas von dem, was wir glauben, sehen kann. Und dann finden wir in diesen Versen 5 bis 7, die ich jetzt einfach mal hier hingeschrieben habe nochmal, finden wir eine Kette von Worten, die aneinandergereiht werden. Er sagt, ihr sollt also Fleiß anwenden. Haben wir vorhin schon mal gesehen, dass wir in den praktischen Verwirklichungen des Glaubenslebens Fleiß nötig haben. Das Gegenteil wäre Faulheit oder Trägheit. Da kann man mal, wenn man sich damit beschäftigen möchte, ist jetzt nicht unser Thema, ich erwähne das nur am Rande, da kann man mal das Buch der Sprüche lesen und mal gucken, was da über den Faulen so geschrieben ist. Da gibt es ganz interessante Bilder, die da benutzt werden. Als ich mal in einer Jugendstunde dieses Thema machte, da hatte die PowerPoint-Präsentation auf dem Titelbild nur zwei Bilder, da war ein Bett und eine Tür drauf. Und ich habe gefragt, was sollen diese Bilder denn? Aber da waren natürlich welche dabei, die waren pfiffig genug und haben gesagt, da gibt es so einen Vers in den Sprüchen, wie der Faule im Bett, wie die Tür in der Angel, so dreht sich der Faule im Bett. Nicht? Ja. Viel Aktivität, aber der kommt überhaupt nicht voran. Ne? Der bleibt immer da, wo er ist. Und es gibt noch einen anderen Vers, der mich immer anspricht, weil er eigentlich sehr schockierend ist. Da ist das Bild, da hat derjenige da sein Müsli vor sich stehen und schafft es nicht, das in den Mund zu kriegen, weil er zu faul ist. Das heißt, die Bibel liegt auf dem Nachttisch, aber er schafft es nicht, dass sie persönlich für ihn Nutzen hat, dann müsste er sich ja anstrengen und müsste sie lesen. Er sitzt vielleicht in den Zusammenkünften, wo ihm das angeboten wird, aber er müsste sich jetzt damit beschäftigen und das nicht nur konsumieren, aber er tut es nicht, weil er zu faul ist. Ja, so geht das natürlich auf dem Glaubensweg nicht. Dann kommt sehr schnell die geistliche Armut. Das sagt Sprüche auch. Ich kam an dem Feld eines faulen Mannes vorbei. Da war nichts mehr. Alles überwachsen von Unkraut. Da wuchs überhaupt nichts. Nein, wir müssen schon auch im Glaubensleben Fleiß anwenden. Sonst werden wir diese Dinge nicht das eine in das andere ergänzen. Zum Glauben die Tugend, zur Tugend die Erkenntnis und so weiter. Wir werden uns das jetzt kurz ansehen. Was das für unseren Glaubensweg bedeutet und warum das eben notwendig ist. Dem Glauben, damit fängt natürlich erstmal alles an, dass wir glauben und diesem Glauben soll jetzt Tugend oder geistliche Energie hinzugefügt werden, weil uns das Kraft gibt für den Glaubensweg. Es ist ja nicht so, dass wir glauben an den Herrn Jesus, an das Werk der Erlösung und jetzt ist alles gut. Das war's dann. Nein, da fängt es überhaupt erst an. Der Weg des Glaubens. Und da brauchen wir geistliche Kraft, geistliche Energie. Er sagt, die sollt ihr anwenden, dass dieser Glaube, den ihr habt, jetzt auch in eurem Leben zur Tat wird. Aber zu dieser Tugend, zu dieser geistlichen Energie müsst ihr dann auch Erkenntnis hinzufügen. Eine wirkliche Erkenntnis der Gedanken Gottes, damit die Kraft entsprechend eingesetzt wird. Es kann durchaus sein, dass jemand geistliche Kraft und Energie anwendet, aber völlig unsinnig, weil er jede Erkenntnis ihm abhanden kommt. Und dann richtet er mehr Schaden an, als dass das gut wäre. Paulus zum Beispiel spricht von seinem Volk, von den Juden in dieser Weise, wenn er sagt, sie haben Eifer für Gott, doch nicht nach Erkenntnis. Sie glaubten ja sogar, Gott einen Dienst zu tun, wenn sie Christen verfolgt haben. Das heißt, sie hatten durchaus, waren sie eifrig, da war eine gewisse Kraft vorhanden, aber Paulus sagt, die ist völlig ohne Erkenntnis. Auch das müssen wir beides zusammen sehen, dass wir dann, wenn wir tätig werden in einer gewissen geistlichen Kraft, die der Herr schenkt, das auch geschieht nach Erkenntnis, so wie Gottes Gedanken uns das vorstellen. Als nächsten Punkt kommt Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung oder Mäßigung. Alles sehr unpopuläre Worte, nicht? Wir leben in einer Gesellschaft, wo man tun muss, was man will und am besten gleich. Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, nicht so modern, aber wir finden sie immer wieder in der Bibel. Denn wenn uns nur Erkenntnis beherrscht, dann können wir leicht in Extreme geraten, ohne Rücksicht auf unsere Geschwister zu nehmen. Wir haben einige Beispiele, wenn wir an Römer 14, an 1. Korinther 8 denken, wo Paulus sagt, ja, ich habe durchaus das Recht, gewisse Dinge zu tun, wenn es um die Erkenntnis geht. Aber ich lasse das, ich verzichte darauf, aus Rücksicht auf den schwachen Bruder, esse ich eben kein Fleisch oder worum das auch immer nun ging. Er sagt, selbst wenn ich das Recht dazu hätte, und das hat er nie aufgegeben, weil ihm die Erkenntnis das gezeigt hat, aber trotzdem ist Selbstbeherrschung da, ist Mäßigung da, ist Rücksicht da auf den Bruder, der vielleicht noch nicht so weit ist. Er sagt auch im Philipperbrief, wenn es darum geht, dass wir alle gleichgesinnt sein sollen, dann sagt er auf einmal, wenn einer noch nicht so weit ist, so wird Gott ihm das auch offenbaren. Der wird das auch noch lernen. Aber er überfährt ihn nicht einfach. Und in vielerlei Hinsicht ist eben eine gewisse Selbstbeherrschung auf dem Weg des Glaubens notwendig. Kraft und Erkenntnis sind der Anfang, sind notwendig, aber sie müssen eben auch in Weisheit angesetzt werden und dazu eben auch Selbstbeherrschung auf dem Weg des Glaubens nötig. Und in dieser Selbstbeherrschung sollen wir ausharren oder Geduld hinzufügen. Es wird auf dem Wege des Glaubens immer Schwierigkeiten geben, Versuchungen, Prüfungen. Und da haben wir Ausharren nötig, da haben wir Geduld nötig. Dinge, die uns von Natur aus überhaupt nicht liegen. Wir sind wahrscheinlich alle eher ungeduldig, als dass wir von Natur aus geduldig wären. Aber es geht ja darum, dass Gott uns durch die neue Natur, durch seinen Geist die Fähigkeit gegeben hat, trotzdem ein solches Leben zu führen, Ausharren, Geduld in all den Übungen, die da sind. Gerade die Empfänger seines Briefes waren in schwierigen Umständen und da mussten sie ausharren. Das war das, was jetzt angesagt war als nächstes. Wir möchten manchmal, dass, ja, jetzt müsste doch Gott mal irgendwas ändern, nicht? Aber es geht eben darum, im Ausharren auf den Herrn zu warten, auf sein Handeln, auf seine Zeit. Und in diesem Ausharren eben wieder die Gottseligkeit oder Frömmigkeit, haben wir schon mal erwähnt, dass wir in allem, was wir tun und leben, unter den Augen Gottes handeln. Auch das Ausharren oder die Geduld muss ein geistliches Warten auf den Herrn sein, unter seinen Augen. Natürlich gibt es Leute, die sind wie eine deutsche Eiche, die bewegen sich nie, auch wenn sie es vielleicht sollten. Und das ist aber nicht Ausharren. Das ist eine charakterliche Veranlagung. Sondern Ausharren ist hier etwas Geistliches, was sich in unserem Leben zeigt. Geduld, die wir mit dem Herrn gelernt haben, wenn wir unter seinen Augen unseren Weg gehen. Und das führt uns dann, während die Gottseligkeit eben ein Leben ist, wo das Auge Gottes auf uns ruht und wo wir den Wunsch haben, so zu leben, wie es Gott wünscht. Aber wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Dann werden wir in diesen Charakterzügen auch die Bruderliebe hinzufügen. Dann wird Gott uns befähigen, uns auch in rechter Weise unseren Mitgeschwistern gegenüber zu verhalten. Da sind solche, die haben das gleiche neue Leben, die haben denselben Herrn, denselben Geist, und das wird uns zur Bruderliebe befähigen, ihnen gegenüber. Und dann sagt er noch, zu der Bruderliebe fügt die Liebe hinzu. Was ist denn der Unterschied? Nun, die Liebe, die göttliche Liebe, die Agape, die hier steht, die ist eben noch mehr. Sie befähigt uns auch, Unliebenswürdige zu lieben. Denn Gott hat uns geliebt, als wir noch hassenswürdig und voller Schuld waren. Wir waren überhaupt nicht liebenswürdig. Und doch hat Gott uns geliebt. Die Bruderliebe hat immer noch in dem anderen etwas Anziehendes. Sie sieht in ihm, er ist auch gläubig, er ist auch ein Christ. Er hat denselben Herrn lieb wie ich. Aber dann gibt es eben Menschen, wo das nicht der Fall ist. Menschen, die vielleicht sehr unangenehm sind. Und doch befähigt uns der Glaube, auch hier zu lieben. Wenn der Herr gesagt hat, liebet eure Feinde, würden wir sagen, das ist unmöglich. Ist das auch menschlich gesprochen. Aber es gibt eben diese göttliche Liebe, die uns auch dazu befähigen kann. Da wird unser Christentum auch sichtbar. Wie verhalte ich mich dem Arbeitskollegen gegenüber, der mir dauernd vors Schienbein tritt? Wie verhalte ich mich dem Klassenkameraden gegenüber, der mich immer mobbt oder sonst was oder sich lächerlich macht über meinen Glauben? Da wird sich dran zeigen, unser Christentum. Wenn dann genauso reagieren wie andere Menschen, wäre das nichts Besonderes. Aber deswegen ist das sozusagen der Höhepunkt in dieser Aufeinanderfolge, in dieser Darstellung. Und wenn das so ist, und davon redet dann der 8. Vers, wenn das so ist, vielen Dank, dann kommt daraus der gute Zustand eines Christen hervor, der eigentlich der Normalzustand sein sollte. Dann wird uns das erstens nicht träge machen. Das wäre das Gegenteil von Fleiß. Dann werden wir eben nicht durch Trägheit gekennzeichnet sein. Dann werden wir auch nicht fruchtleer sein, sondern, um es positiv auszudrücken, dann wird unser Leben Frucht bringen für den Herrn, für Gott in unserem Leben. Und unsere Beziehung zum Herrn Jesus ist intakt, um es mal so auszudrücken. Davon spricht er, wenn er sagt, dass wir dann eben auch wachsen, zunehmen in der Erkenntnis der Person des Herrn Jesus, unseres Herrn Jesus Christus. Aber wir alle wissen, nicht immer ist der Normalzustand bei uns vorhanden. Das wäre das, was, sagt Petrus, das möchte der Herr, das möchte Gott in eurem Leben sehen. Diese Dinge. Mehrmals in dem Kapitel kommt dieser Ausdruck vor, diese Dinge. Das ist diese Aufzählung, die wir da eben gesehen haben. Wenn das in unserem Leben ist, dann werden wir nicht träge sein, dann wird es Frucht in unserem Leben geben und dann wird unsere Beziehung zum Herrn Jesus lebendig sein. Aber, wenn da, wo diese Dinge nicht vorhanden sind, das sagt er in Vers 9, da gibt es einen ganz anderen Zustand eines Christen, der dann daraus hervorkommt. Das Erste, diese Person hat den Herrn Jesus aus dem Blick verloren, aus den Augen verloren. Er ist blind für seine herrliche Person. Zweitens hat er das Ziel aus dem Auge verloren. Er ist kurzsichtig, nur mit der Gegenwart beschäftigt. Sein Blick reicht nicht weit genug bis dahin, wo unser Ziel eigentlich ist. Und drittens, er hat das Erlösungswerk aus den Augen verloren. Er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das beeindruckt ihn nicht mehr. Und das ist in der Tat etwas, woran wir uns prüfen können, wie das in unserem Leben aussieht. Wenn wir den Herrn Jesus aus dem Auge verlieren, wenn wir blind sind für das, was seine Person uns vorstellt, wenn wir kurzsichtig sind, das heißt, wir haben auch das Ziel aus den Augen verloren, wir sind nur noch beschäftigt mit dieser Erde, und wir werden das noch sehen in den beiden Kapiteln, die folgen. Auf allen Dingen dieser Erde steht draufgeschrieben, bestimmt für das Feuer. weil wir uns da unsere ganze Energie, unsere ganze Kraft drauf verwenden, auf Dinge, die sowieso einmal verbrennen werden? Nein, unser Ziel ist etwas anderes. Und wenn wir dann noch Golgatha aus dem Auge verlieren, das Kreuz von Golgatha, wo der Jesus für unsere Sünden gestorben sind, wenn uns das nicht mehr beeindruckt, vielleicht haben manche von uns das Vorrecht, immer wieder zusammenzukommen, um den Tod unseres Herrn zu verkünden, daran zu denken, dann stellt sich uns die Frage, ist das etwas, was lebendig ist in unseren Herzen oder ist das eine Gewohnheit geworden? Wir kennen das ja, wissen, was da so passiert, nicht? Und wissen auch, kennen auch die Lieder meistens schon auswendig, sodass unsere Gedanken auf Wanderschaft gehen. Oder kommt das nie vor bei euch? Da zeigt sich dann, wie weit diese Dinge noch lebendig sind in unseren Herzen. Und davon wird der praktische Zustand unserer Seele und unseres Glaubenslebens letztlich abhängen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, im Ausland war das, und an einem Sonntagmorgen, wo wir den Tod des Herrn verkündigen wollten, waren wir zusammen in einer solchen Stunde. Und ich sah ein Mädchen, die saß mir gegenüber, die hatte sich erst vor kurzem bekehrt. Wir hatten sie erst einige Tage vorher getauft und die war das erste Mal dabei. Und sie hat die ganze Stunde nur geweint. Es ist jetzt nicht so entscheidend. Es gibt Leute, die weinen schneller als andere. Darauf kommt es nicht an, auf irgendwelche Gefühlswallungen. Sondern es war für sie so beeindruckend, weil die Tatsache, dass der Jesus für ihre Sünden gestorben war, noch so lebendig vor ihrer Seele stand, dass sie die Tatsache, sich jetzt mit seinem Tode zu beschäftigen, sie einfach noch ergriffen hatte. Und das ist die Frage, ob das bei uns auch noch so ist oder ob das in Vergessenheit geraten ist. Petrus sagt, wenn das passiert, wenn wir blind kurzsichtig werden und das vergessen, dann wird auch unser praktischer Glaubenszustand entsprechend aussehen. Und dann spricht er davon in Vers 10, Brüder, befleißigt euch, wieder redet er von dem Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Auch hier wieder ist die Sichtweise Petrus eben eine andere als die, wie Paulus uns das darstellt. Kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Unsere Berufung und Erwählung durch Gott, die ist fest und sicher in Gott. Das ist das, was Paulus uns sagen würde. Gott hat das getan, es ist sein Werk und deswegen ist das sicher für euch. Aber Petrus, der Hirte und Praktiker, der spricht davon, was das für uns bedeutet. Er sagt, in unseren Herzen und in unseren Gedanken müssen wir das festmachen, muss das lebendig bleiben. Nicht als eine theologische Wahrheit, sondern als etwas, was unser Leben prägen muss. Zu wissen, dass wir als Gläubige berufen und erwählt sind durch den Vater, das muss etwas in unseren Herzen auslösen. Das muss lebendig bleiben, das darf nicht einschlafen. Diese Gefahr finden wir, dass Petrus sie in diesem Brief mehr als einmal erwähnt, dass er davon spricht, er wollte sie aufwecken, ihre Gesinnung. Die Gefahr, geistlicherweise einzuschlafen, die ist bei uns allen da und wir haben nötig, immer wieder durch das Wort Gottes aufgeweckt zu werden, dass diese Dinge in unseren Herzen lebendig bleiben. Wenn das so ist, dann hat das positive Auswirkungen in unserem Leben. Einmal hat es eine Auswirkung für das jetzige Leben. Petrus sagt, wir straucheln nicht. Na, sagst du vielleicht, ich strauchle aber manchmal. Ja, das sagt die Bibel auch. Jakobus sagt, wir alle straucheln oft. Da meint er allerdings straucheln im Wort. Aber, und im Buch der Sprüche, das wir ja schon mal zitierten, da gibt es einen Vers, der heißt, der Gerechte fällt 7-mal hin und steht wieder auf. Solange du aufstehst, ist gut. Aber trotzdem, wir müssen nicht straucheln. Dass wir das oft genug tun in unserer Schwachheit, ist was anderes. Aber Judas, der, ja so ein ähnlich, den kriegt er ja wohl noch, den Brief, den habt ihr noch nicht, ne? Ja, der kommt ja noch. Und der Judas schreibt am Ende seines Briefes in Judas 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen, vermag. Es gibt jemand, unseren Herrn, unseren Gott, der vermag das zu bewirken. Das ist nicht etwas, was wir in uns selbst vollbringen könnten. Aber wir brauchen als Gläubige nicht einen Weg zu gehen, der ständig da so aussieht, dass wir hinfallen und wieder aufstehen und straucheln. Nein, er sagt, wenn die Dinge in eurem Leben da sind, wenn die Person des Herrn, die Zukunft und Golgatha immer lebendig sind, dann werden wir nicht straucheln. Und es gibt eine positive Auswirkung für die Zukunft, ein reichlicher Eingang in sein Reich, in sein ewiges Reich, wie das Petrus hier nennt. Merkwürdiger Vers. Und wir müssen natürlich auch hier überlegen, wovon redet Petrus hier? Er redet nicht vom Himmel. Er redet nicht von dem Vaterhaus. Da gibt es keinen Unterschied. Da werden wir alle, die wir an den Herrn Jesus glauben, die gleichen Segnungen empfangen. Manchmal sagt man vielleicht, wäre ja zufrieden, wenn ich so einen kleinen Platz im Himmel hätte, aber die gibt es gar nicht, die kleinen Plätze. Sondern er sagt, da sind viele Wohnungen und, sagt der Jesus, da werde ich euch hinholen. Aber wenn es um das Reich auf dieser Erde geht, finden wir nachher nochmal, da gibt es schon einen Unterschied. Wenn es um das Reich geht, das der Herr einmal hier aufrichten wird, da gibt es einen Unterschied, der abhängt von drei Dingen. Erstens, und das haben wir hier, je mehr wir in unserem Leben Christus dargestellt haben, je mehr man Christus in uns sehen konnte in unserem Leben, umso reichlicher wird der Eingang oder unsere Stellung im Reich sein. Zweitens, es hängt ab von der Treue, in der wir die Pfunde, die Talente, die Gaben, die er uns gegeben hat, verwaltet haben. Der Jesus erzählt dieses Gleichnis, wo man da unterschiedlich mit umgegangen ist. Der eine hat gearbeitet und mehr gewonnen und er bekam auch mehr. Du sei über so viele Städte und so weiter. Der nächste hatte gearbeitet, wohl du guter und treuer Knecht. Gab aber auch jemand, der sagt, ich habe dein in Schweißtuch verwickelt und vergraben. Was wollte der mit dem Schweißtuch? Der hat überhaupt nicht gearbeitet. Und der hat es vergraben. Und der Herr sagt, du böser Knecht. Nein, der Herr wird sehr wohl sehen, was wir getan haben mit dem, was er uns anvertraut hat. Davon hängt dann der Eingang in sein Reich ab. Und das Dritte ist das Maß unseres Ausharrens im Leiden. Paulus sagt, wenn wir mitleiden, so werden wir auch mitherrschen. Ein Stephanus konnte nie so viel tun und arbeiten wie Paulus. Dafür hat er gar nicht lange genug gelebt. Aber er hat ausgeharrt bis zum Tod in den Leiden. Und so lesen wir es auch in dem Brief an Smyrna. Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Dafür gibt es Lohn, da gibt es Unterschiede, nicht aber, wenn es um unseren Platz im Himmel im Vaterhaus geht. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Da ist vielleicht ein Vater, der hat 5 Söhne und er hat eine Firma und jetzt gibt es das Geschäftsleben und das Privatleben. Und wenn es um die Firma geht, dann sagt er vielleicht, ja, der Georg, der ist geeignet als Geschäftsführer, wenn ich jetzt aufhöre. Das ist der Mann, der die Firma übernehmen soll. Und der Kasimir, der ist eigentlich gut so im Verkauf, ja, so Marketing und Werbung, der soll mal diese Abteilung übernehmen. Und dann der Ottokar, der ist eigentlich für nicht so richtig zu gebrauchen, aber wir können den auch noch hier irgendwo beschäftigen. Aber wenn, das ist der Beruf, das ist, ich sage jetzt mal, das Reich. Aber wenn die nachher ins Vaterhaus abends kommen, dann gibt es keinen Unterschied. Da wird er nicht sagen, Georg, du bist der Geschäftsführer, du musst jetzt erstmal essen und wenn noch was übrig bleibt, kriegen die anderen auch noch was. Nein, als Söhne sind sie alle gleich. Da haben sie alle den Platz im Vaterhaus. Bei uns auch so. Aber wenn es um das Reich auf dieser Erde geht, da gibt es Unterschiede. Und hier sagt er, wenn ihr so lebt, wie Petrus ihnen das vorstellt, dann werdet ihr einen reichlichen, einen guten Eingang in sein Reich bekommen. Und er spricht dann davon, in Vers 12, dass er Sorge tragen wollte dafür, sie immer an diese Dinge, da haben wir wieder diesen Ausdruck, zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Da lernen wir auch etwas Wichtiges. Manchmal ist es eine Gefahr für uns als Prediger, dass wir meinen, wir müssten immer was Neues bringen. Aber da waren die Athener für zuständig, nicht? Die wollten immer was Neues hören in Athen auf dem Areopag. Nein, es geht darum, die Wahrheit Gottes immer wieder vorzustellen. Petrus sagt, ich will euch daran erinnern, obwohl ihr das wisst. Er hat ihnen nichts Neues erzählt. Er sagt aber, ihr habt das nötig, immer wieder an die fundamentalen Wahrheiten des Wortes Gottes erinnert zu werden. Obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit, also in der christlichen Wahrheit, befestigt seid. Und ich habe mal einen Satz gelesen, den fand ich sehr schön, habe ihn mir hier notiert. Was das bedeutet, in der Wahrheit, der christlichen Wahrheit, befestigt zu sein. Erstens, man hat sie mit den Ohren gehört, man hat sie mit dem Herzen geglaubt und in der Lebenspraxis verwirklicht. Das gehört zusammen. Erst dann sind wir befestigt in der Wahrheit. Wir müssen sie natürlich zuerst einmal hören mit unseren Ohren. Wenn jemand die Wahrheit, die christliche Wahrheit überhaupt nicht kennt, kann er da auch nicht drin befestigt sein. Und dann müssen wir sie zweitens mit dem Herzen glauben, nicht nur mit dem Verstand annehmen. Und drittens muss sie dann in der Lebenspraxis verwirklicht werden. Erst dann sind wir in dieser Wahrheit befestigt. Wenn es nur Theorie ist, dann stehen wir überhaupt nicht fest. Dann kommt irgendjemand mit klugen Gedanken, glauben wir, und dann kippen wir um. Nein, es ist etwas, was sich in der Wahrheit, in der Praxis unseres Lebens bewahrheiten muss. Ich halte aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Hier spricht Petrus von seiner Hütte und damit meint er seinen Körper. Paulus benutzt den Ausdruck auch von einer Hütte, unser Körper. Wenn Paulus, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, glaube ich, davon spricht, dann meint er, dass diese Hütte schwach und hinfällig ist, unser Körper. Und ich denke, das wissen wir alle, das braucht uns keiner zu erzählen, dass unser Körper schwach und hinfällig ist, dass wir mit manchen Schwierigkeiten zu tun haben, wenn wir krank sind oder älter werden. Das ist so. Aber das, was Petrus mit diesem Gedanken verbindet, ist, dass er sagt, mein Dienst ist begrenzt. Gott gibt uns seine Diener immer nur für eine Zeit. Und dann nimmt er sie wieder weg. Und Petrus sagt, meine Zeit läuft ab. Das Ablegen meiner Hütte geschieht bald. Weißt du, wovon er da redet? Er redet von dem Märtyrertod, den er sterben wird. Aber er formuliert das anders. Das Ablegen meiner Hütte wird bald geschehen. Wie der Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Da in Johannes 21, das hatten wir vorhin mal, da hat der Herr das zu ihm gesagt. Als du jünger warest, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wird ein anderer dich gürten und dich hinführen, wohin du nicht willst. Und dahinter steht, was das heißt, brauchen wir gar nicht zu rätseln. Da steht nämlich hinter, dies aber sagte er, andeutend, mit welchem Tode er Gott verherrlichen sollte. So würde sein Leben enden, Petrus wusste das. Und er sieht das Ende seines Lebens vor sich. Es sind sozusagen Abschiedsworte, die er hier von sich gibt. Und er sagt, das ist bald und ich will die Zeit benutzen, euch daran zu erinnern. Ein Apostel nimmt Abschied. Und es ist bezeichnend und auch bewegend zu sehen, Petrus arbeitet bis zum letzten Atemzug. Ich will mich aber befleißigen. Da habe ich gesagt, also Brüder, ich bin jetzt bald, sterbe ich sowieso. Ich höre jetzt auf mit der Arbeit und warte darauf, dass ich sterbe. Das war nicht das Leben eines Apostels. Er arbeitete bis zum letzten Atemzug weiter. Wisst ihr, diesen Satz, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, den habe ich gelesen von einem Bruder, den manche von euch kennen, der schwer an Parkinson erkrankt ist und der für mich ein Mann ist, der genau das tut, was wir hier sind. Der arbeitet immer noch. Wenn du ihn siehst, der kann kaum noch laufen, aber er geht immer noch dahin, wo er gebraucht wird. Er schreibt Bücher und so weiter. Er ist ein Mann, der in Wirklichkeit diese Arbeit tut, der auch arbeitet, solange der Herr ihm noch Kraft und Gnade gibt. Er hat zu mir einmal gesagt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo ich nicht mehr arbeiten kann. Irgendwann wird meine Stimme mir nicht mehr zur Verfügung stehen und anderes. Aber solange das noch der Fall ist, will ich doch weiter arbeiten. Zweitens, macht er auch hier deutlich, es gibt keine apostolische Nachfolge nach der Bibel. Er sagt, auch zu der Zeit nach meinem Abschied sollt ihr euch daran erinnern. Er sagt nicht, also wenn ich mal nicht mehr da bin, dann wird mein Nachfolger euch das sagen. Auch Paulus, Apostelgeschichte 20, als er Abschied nimmt von den Ältesten von Ephesus, da sagt er zu ihnen, ich empfehle euch nun meinem Nachfolger. Nein, er sagt, ich empfehle euch nun Gott und dem Wort seiner Gnade. Das bleibt, selbst wenn der Herr Diener nimmt, sie abruft. Und deswegen ist ja auch wichtig, was dann noch folgt. Wir müssen letztlich geistlich auf eigenen Füßen stehen. Er sagt, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Der Herr hat uns Diener gegeben, die uns unterweisen, die Gaben, die er gegeben hat. Da dürfen wir dankbar für sein, aber letztlich müssen wir irgendwann geistlich auf eigenen Füßen stehen. Paulus sagt den Philippern auch, ihr müsst jetzt eure eigene Seligkeit erwirken. Das müsst ihr jetzt machen. Ich werde bald nicht mehr da sein. Und dann seid ihr selbst dafür verantwortlich. Und das ist wichtig. Und das war das Ziel des Apostels und muss das Ziel jedes Dieners sein, die Gläubigen dahin zu bringen, geistlich auf eigenen Füßen zu stehen. Als wir mal mit jungen Leuten ein Thema behandelten, da ging es mir auch darum, ich gesagt, ihr müsst wirklich verstehen, was Gottes Wort hier sagt. Denn es bringt euch überhaupt nichts, wenn ihr jetzt nach Hause geht und nur sagen könnt, ja, der Michael hat gesagt, dass so müssen wir das machen. Ihr müsst wissen, warum das so ist, weil Gottes Wort das sagt. Das wollte war das Ziel des Petrus. Er wusste, ich werde irgendwann mal nicht mehr hier sein und die Zeit kommt bald. Aber ihr sollt weiterhin euch an diese Dinge erinnern und daran weiterhin festhalten. In den Versen, die dann noch folgen, na gut, müssen wir das. Ja, das bringt es aber auch letztlich nicht. Was für eine Leiste? Ach, die da oben. Ach, machen wir die mal weg, die geht auch nicht mehr. So, so jetzt. Funktioniert's? Ja, in der Tat. In dem letzten Teil dieses Kapitels ab Vers 16 spricht der Apostel zum einen von einem Ereignis, das in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, als sie die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus gesehen hatten. Nämlich, als sie auf dem Berg der Verklärung waren. Da hatte Petrus, er war einer von den Dreien, die dabei gewesen waren, sie hatten das gesehen, wie der Herr dort in Herrlichkeit erschienen hat. Gott sie sehen lassen, was in seinem Reich, wenn er im tausendjährigen Reich kommen würde, wie das aussehen würde. Sie konnten das sehen in einer Vision, dort auf dem Berg, der Herr war erschienen mit Mose und Elias. Und Petrus und die anderen waren dabei. Da auf dem Berg hatte Petrus das noch nicht so verstanden wie jetzt hier. Da hat er noch gedacht, wunderbar, Mose, Elias, das waren große Figuren, Propheten im Volke Gottes gewesen. Und dann sagt er, lass uns drei Hütten machen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elias. Hört sich ja gut an, nicht? Aber da hat er natürlich den Herrn Jesus auf dieselbe Stufe gestellt, wie diese beiden treuen Männer Gottes. Und da kommt die Stimme aus dem Himmel, die er auch hier erwähnt. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann heißt es in einem Evangelium, als sie sich umblickten, sahen sie niemand als Jesus allein. Da waren die anderen beiden auf einmal verschwunden. Aber er sagt, das haben wir euch kundgetan, ist kein Märchen, sondern das haben wir dort erlebt. Übrigens, der Feind, der wollte das verhindern, dass das weitergetragen wird. Jede Sache, sagt die Bibel, soll durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Drei waren dabei gewesen. Jakobus, der wurde getötet. Schon sehr bald nahm Herodes ihn gefangen, ließ ihn enthaupten. Da gab es nur noch zwei. Dann hat er Petrus verhaften lassen. Aber das funktionierte nicht. Gott sagt, nee, der Mann muss das erst noch aufschreiben. Genau wie Johannes. Das muss noch zweimal mitgeteilt werden in meinem Wort. Und so kommt auch Petrus dort aus dem Gefängnis wieder frei. Und wir haben dieses Wort, wie er sagt, befestigt in unseren Herzen. Es ist ein Licht, eine Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet. Wir leben eben hier in einem dunklen Ort in dieser Welt und das Wort Gottes leuchtet uns, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Er sagt, der Tag des Herrn anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, in unseren Herzen. Die Tage sind noch nicht, der ist noch nicht angebrochen, das sehen wir nachher nochmal. Aber er sagt, in euren Herzen kann das jetzt schon passieren. Das ist wieder Petrus, der alles in die Praxis unseres Lebens hineinbringt. Wie bricht denn dieser Tag an in unseren Herzen? Der Tag des Herrn, er ist einerseits ein Tag des Gerichts, durch den dann sein Reich auch eingeleitet wird. Das ist aber dann der Tag, die Zeit, wo die Autorität des Herrn Jesus auf dieser Erde anerkannt wird. Gezwungenermaßen von manchen. Aber jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Das sagt Philipper 2. Und er sagt, aber ihr, die Gläubigen jetzt, ihr dürft das jetzt schon tun. Ihr müsst nicht warten, bis jeder Tag bricht. Der kann in euren Herzen jetzt schon anbrechen, indem Christus in euren Herzen die Autorität hat. Indem er sozusagen auf dem Thron sitzt in eurem Leben, der ist, der die Autorität hat. Dann ist das in eurem Leben schon jetzt geschehen. Der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Chronologisch kommt der Morgenstern vor dem Tag. Der Morgenstern redet von dem Kommen Christi zur Entrückung. Aber er sagt, wenn das so ist, wenn ihr so lebt, dann wird der Morgenstern in euren Herzen aufgehen. Dann wird dieses Sehnen nach Christus und seinem Kommen in euren Herzen lebendig werden, bevor er dann wirklich aufgehen wird in der Erscheinung, wenn er erscheinen wird. Das sind Dinge, die uns noch beschäftigen werden, wenn wir zu den restlichen Kapiteln dieses Briefes kommen. Ich möchte mit diesem ersten Kapitel den ersten Teil abschließen, wenn ich das alles richtig sehe, war es das auch, ja. Und wir wollen dann, bevor wir die Pause gehen, noch zum Abschluss zusammen beten. Ich darf auch noch einmal bitten, wenn wem das möglich ist, aufzustehen.